Angenommen, wir haben etwas gefunden, was für uns von außerordentlichem Wert ist. Dann könnten wir doch sagen, dass wir einen Schatz besitzen. Auch in 1. Chroniker Kapitel 9, Vers 26 und 27 wird von solch einem Schatz gesprochen. Schlag das doch bitte mit mir auf. 1. Chroniker Kapitel 9, Vers 26 und 27. Da heißt es: Denn im Vertrauensamt gab es 4 starke Männer der Torhüter. Sie waren Leviten und sie hatten die Aufsicht über die Speiseräume und die Schätze des Hauses des wahren Gottes. Und rings um das Haus des wahren Gottes verbrachten sie stets die Nacht, denn ihnen oblag der Wachdienst und sie hatten den Schlüssel in Verwahrung, ja um morgen für morgen zu öffnen. Die levitischen Torhüter hatten ein einzigartiges Vertrauensamt inne. Sie besaßen den Schlüssel, das Mittel, das die Gewalt über den Eintritt in die heiligen Tempelbezirke ausdrückte. Sie waren vertrauenswürdig und öffneten morgen für morgen zuverlässig die Tore. Auf ihn, den Torhüter, war also Verlass, denn er stellte die Kommunikation zwischen den Menschen außerhalb und denen, die sich innerhalb der Stadt befanden, dar. Auch wir haben solch ein einzigartiges Vertrauensamt und einen besonderen Schlüssel erhalten, mit dem wir ebenfalls morgen für morgen öffnen können, um die hineinzulassen, die in die Höfe der wahren Anbetung eintreten wollen. Nur Menschen, die kein Teil dieser Welt sind, haben dieses einzigartige Vorrecht inne. Und vergessen wir nicht, der Schatz wird ja nicht kleiner, wenn wir ihn mit anderen teilen. Ein anderer Gedanke aus 1. Chroniker, Kapitel 10, Vers 13. Schlagt auch das mit mir auf. 1. Chroniker, Kapitel 10, Vers 13. So starb Saul wegen seiner Untreue, mit der er gegenüber Jehova treulos gehandelt hatte, hinsichtlich des Wortes Jehovas, das er nicht gehalten hatte, und auch, weil er ein Geistermedium ersuchte, sich zu erkundigen. Die wenigsten von uns werden in die Falle tappen, indem sie ein Geistermedium aufsuchen. Viel größer scheint doch die Gefahr zu sein, sich eins ins Haus zu holen. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich allerlei mystische Filme und Computerspiele. Eltern sollten und müssen in die Spieleabteilung ihrer Kinder schauen. Manchmal reicht schon das bloße Anschauen der Cover. Aber auch auf dem Gebiet der Medizin müssen wir Vorsicht walten lassen. Oftmals liegt schon in der Auswahl eines Heilmittels eine Form des Spiritismus. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Böse Geistgeschöpfe fördern diese Methoden. Ewig leben wird jedoch nur der, der sich konsequent von allem Spiritistischem fernhält. Nun darf ich euch fragen, welche Punkte aus 1. Chroniker, Kapitel 8 bis 11, haben euch bewegt? Schwester Ortmann?
In 1. Chroniker 9, Vers 33 wird dem Tempelgesang beträchtliche Bedeutung beigemessen. Musik galt als so wichtig für den Gottesdienst, dass diese Sänger von allen anderen Dienstpflichten befreit waren. Lieder zum Lobpreis Jehovas gehören somit seit jeher zur wahren Anbetung. Und da etwa ein Zehntel der gesamten Bibel aus Liedern besteht, sollten wir diese wertschätzen und auf bestmögliche Weise davon Gebrauch machen.
Vielen Dank, Schwester Moser.
Interessant ist, dass die in Kapitel 9, Vers 12 erwähnte Priesterfamilie Paschurs durch einen Fund bei Arad bestätigt wird. Denn auf einer Tonscherbe wurde neben den Söhnen Korahs auch die Familie Paschurs erwähnt. Und das zeigt uns, dass es sich hier um echte historische Personen handelt und dass Berichte, wie dieser aus der Bibel, echte Geschichtsberichte sind und keine erfundenen.
Ja, auch dir vielen Dank, Bruder Moser.
Ja, 1. Chroniker 8, Vers 33 bis 40. Hier wird ja von Jonathan und seinen Nachkommen berichtet, man könnte das mal im Lichte von Römer 14, Vers 12 sehen. Da heißt es ja, jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Jonathans Eifer für die wahre Anbetung ließ ja nicht nach, obwohl er damals wahrscheinlich schon erkannte, dass Gottes Geist von Saul gewichen war. Auch geriet ja niemals Jonathans Anerkennung der Autorität Davids, die diesem von Gott verliehen worden war, ins Wanken. Jonathan war sich also seiner Rechenschaftspflicht Gott gegenüber bei allem, was er tat, bewusst, und Jehova sorgte auch dafür, dass Jonathans Familie als Belohnung für sein ehrbares Verhalten über Generationen hinweg weiter bestand. Und es ist ja wie bei uns, wir alle haben es in diesen Tagen selbst in der Hand, ob wir eine ewige Zukunft in Gottes neuer Welt haben.
Mhm. Schwester Aufrecht?
In 1. Chroniker 10, Vers 14 wird von König Saul gesagt, bei Jehova erkundigte er sich nicht. Er befragte Jehova nur der Form halber und wandte sich Geistermedien zu, obwohl er wusste, dass dies Jehova verurteilte. Seine Gebete waren nicht auf Glauben gegründet. Jeder von uns sollte sich deswegen fragen, bete ich aus voller Überzeugung zu Jehova?
Mhm. Dankeschön. Bruder Köhler?
Ein Beispiel für uns ist Eliasar, wenn wir unter Verfolgung von Gegnern bedrängt werden sollten. Von Eliasar wird in 1. Chroniker 11, Vers 14 gesagt, er stellte sich mitten auf das Stück Land und befreite es und schlug die Philister fortgesetzt, sodass Jehova mit großer Rettung rettete. Wenden wir uns unter Verfolgung vertrauensvoll im Gebet an Jehova, damit wir nicht schwach werden.
Ja, ein schöner Gedanke. Schwester Köhler?
Im Jahr 2003 wurde der von Charles Warren 1867 entdeckte Wassertunnel mit Hilfe der Radiometrie archäologisch bestätigt. Dies stützt 1. Chroniker 11, Vers 6 und 7, wo es heißt, David nahm Wohnsitz an dem schwer zugänglichen Ort. Das ist ein Beweis für die Glaubwürdigkeit des Buches Chroniker.
Mhm. Schwester Wojcik?
In 1. Chroniker 9, Vers 2 werden die Netinim erwähnt. Sie waren nicht israelitische Tempeldiener und hatten das Vorrecht, sich am Ausbessern der Mauern Jerusalems zu beteiligen. Auch wir haben heute das Vorrecht, uns in die Christenversammlung einzubringen, indem wir unsere finanziellen Mittel, unsere Zeit und unsere Talente einsetzen.
Auch dir Dank, Bruder Magalu.
In 1. Chroniker, Kapitel 11, Vers 9 wird gesagt, David wurde immer größer und größer, denn Jehova, der Erscharen, war mit ihm. Das konnte David nur erreichen, weil er auf Jehova vertraute, denn er wandelte mit ihm. Auch wir sollten auf Jehova vertrauen, egal welche Art von Prüfung wir durchstehen müssen. Wandeln wir weiterhin mit Jehova und setzen das Gelernte im Leben um. Dann wird Jehova mit uns sein.
Ja, Bruder Kohle.
David war der Gesalbte Jehovas. Die starken Männer, erwähnt in 1. Chroniker 11, Vers 10, hielten fest zu diesem Gesalbten. Heute ist der treue und verständige Sklave von Jehova gesalbt. Wir wollen wie diese starken Männer fest zum Gesalbten halten.
Ja, vielen Dank, Bruder Rikard.
Zu Kapitel 11, Vers 10. Obwohl die Häupter Israels gemäß dem Wort Jehovas David zum König machte, war sich David bewusst, dass er diese Stellung nicht wegen seiner ruhmreichen Siege erlangte, sondern Jehova sagte zu Samuel, dieser Mann ist meinem Herzen angenehm, der alles, was ich begehre, tun wird. Und Jehova setzt ihn auf den Thron der Vorbildtheokratie.
Schwester Rohleder.
David hatte in Kapitel 11, Vers 18 und 19 einen Trunk Wasser aus der Zisterne Bethlehems gewünscht. Als drei seiner Kriegsmänner ihm den Wunsch erfüllten, goss David das Wasser aus. Ihm wurde bewusst, dass er durch sein eigenes Verlangen das Leben anderer aufs Spiel setzte. Wir könnten uns fragen, ob wir uns oder andere durch unsere Lebensweise auch in Gefahr bringen.
Ja, sehr guter Gedanke. Bruder Rohleder.
In Kapitel 10 werden wir davor gewarnt, wie gefährlich es ist, sich Horoskope oder anderer Wahrsagerei zu bedienen. So lesen wir im Vers 13 und 14 auszugsweise, so starb Saul wegen seiner Untreue und auch, weil er ein Geistermedium ersuchte, sich zu erkundigen. Und bei Jehova erkundigte er sich nicht. Demzufolge brachte er ihn zu Tode. Dieser Hinweis macht uns deutlich, dass wir uns von jeder Art der Wahrsagerei hüten müssen, um nicht Jehovas Gunst zu verlieren.
Ja, vielen Dank euch allen für die sehr gute Vorbereitung.
Herzlichen Dank für die interessanten Bibelhöhepunkte. Und Bruder Ortmann hat ganz vorbildlich den Ältesten und Dienstamtgehilfen, die das machen dürfen, ein Beispiel gegeben. Er hat nämlich in 3 Minuten und 45 Sekunden seinen ersten Teil geschafft, also locker unter 4 Minuten geblieben. Und es waren 11 Antwortgeber, von denen 10 es geschafft haben, bis 30 Sekunden zu bleiben. Und einer hat sogar es geschafft, in 15 Sekunden eine Antwort zu geben. Das soll man nicht glauben, ne? Sowas gibt es tatsächlich. Ne? Und 3 haben sogar nur 20 Sekunden gebaut. Also man kann auch mit etwas weniger eine Aussage machen, die erbaut und stärkt. So, die beiden Punkte habt ihr schon gehört. Was kann man von den levitischen Torhütern lernen? Da ging es um den Schlüssel mit Aufschließen. Und dann, wie wichtig war das Singen im alten Israel? Jo, das war sehr wichtig gewesen. Da haben wir einen neuen Wachturm, 15. Dezember diesen Jahres, der über Singen einen tollen Artikel hat. So, wir kommen zum Vorlesen. Bruder Jörg Blesser aus Bad Wimpfen liest 1. Chroniker 11, die Verse 1 bis 14. Bitte, Bruder Blesser.
Im Laufe der Zeit taten sich alle Israeliten bei David in Hebron zusammen und sagten: Siehe, wir sind dein Bein und dein Fleisch. Sowohl gestern als auch zuvor, schon als Saul noch König war, bist du selbst es gewesen, der Israel ausführte und es heimführte. Und Jehova, dein Gott, sprach dann zu dir: Du selbst wirst mein Volk Israel hüten, und du selbst wirst Führer über mein Volk Israel werden. So kamen alle älteren Männer Israels zum König nach Hebron, und David schloss mit ihnen in Hebron einen Bund vor Jehova. Danach salbten sie David zum König über Israel, gemäß dem Wort Jehovas durch Samuel. Später zog David und ganz Israel nach Jerusalem, das heißt nach Jebus, wo die Jebusiter die Bewohner des Landes waren. Und die Bewohner von Jebus begannen zu David zu sagen: Du wirst hier nicht hereinkommen. Trotzdem ging David daran, die feste Zion einzunehmen, das heißt die Stadt Davids. So sprach David: Wer als erster die Jebusiter schlägt, der wird Haupt und Fürst werden. Und Joab, der Sohn der Zeruja, ging schließlich zuerst hinauf, und er wurde ein Haupt. Und David nahm Wohnsitz an dem schwer zugänglichen Ort. Darum nannte man ihn die Stadt Davids. Und er begann die Stadt rundherum zu bauen, vom Wall an selbst bis zu den Teilen ringsum. Aber Joab war es, der die übrige Stadt zum Leben brachte. Und David wurde immer größer und größer, denn Jehova der Herrscher war mit ihm. Dies nun sind die Häupter der starken Männer, die David gehörten, die zusammen mit ganz Israel in seinem Königtum fest zu ihm hielten, um ihn gemäß dem Wort Jehovas über Israel zum König zu machen. Und dies ist das Verzeichnis der starken Männer, die David gehörten: Jaschobiam, der Sohn eines Hachmoniters, das Haupt der 3. Er schwang seinen Speer über 300 auf einmal Erschlagenen. Und nach ihm war Eleasa, der Sohn Dodos, der Ahohiter. Er war unter den 3 starken Männern. Und er war es, der sich bei David zu Pasdamim befand, wo sich die Philister zum Krieg versammelt hatten. Nun war da gerade ein Stück Feld voll Gerste, und das Volk seinerseits war vor den Philistern geflohen. Er aber stellte sich mitten auf das Stück Land und befreite es, und schlug die Philister fortgesetzt, sodass Jehova mit großer Rettung rettete.
Herzlichen Dank, Bruder Plesse, für dein gutes Vorlesen. Du hattest heute einen wichtigen Punkt für das Bibellesen. Es ging um richtige Pausentechnik. Und es heißt auf Seite 97, manche deiner Pausen können recht kurz sein, oder du lässt die Stimme lediglich kurz ausklingen. Eine Pause ist passend, wenn sie einem bestimmten Zweck dient. Und unter anderem wird hier gesagt, wann sollte man eine Pause machen? Unter anderem sollte man eine Pause bei einem Gedankenwechsel machen. Und ich habe ja mitgelesen und habe festgestellt, du hast also dort, wo in der Bibel ein Absatz war, das ist ja offensichtlich immer ein kleiner Gedankenwechsel, ein Absatz, da hast du ganz bewusst eine, das hat man richtig gemerkt, eine längere Pause eingelegt. Und bei den Punkten am Ende des Satzes hast du also auch manchmal innegehalten. Insofern denke ich, hast du die Pausen recht gut gelöst. Dankeschön. Unsere beiden Schwestern kommen aus Neckarsulm, so heißt das richtig, Neckarsulm Nord und Neckarsulm Süd. Schwester Mareike Matz mit ihrer Partnerin Jessica Holley. Das Thema, auf welche Weise sagen der Geist und die Braut, komm. Und sie sitzen offensichtlich in der Pause mit einer Arbeitskollegin über den Glauben reden.
Du Jessie, vor kurzem haben wir uns doch über meinen Glauben unterhalten und ich habe mir noch lang über das interessante Gespräch Gedanken gemacht. Und du hattest ja anklingen lassen, dass du nicht so richtig verstehst, warum wir zu den Menschen an die Türen gehen.
Ja, das stimmt. Also ich denke mir halt, dass viele Menschen wahrscheinlich gar nicht mit euch sprechen wollen. Ich könnte mir nie vorstellen, zu wildfremden Menschen zu gehen, um über meinen Glauben zu sprechen.
Ja, das kann ich gut verstehen, dass du so denkst. Und es ging sogar vielen Zeugen Jehovas so, dass sie auch so dachten, als sie angefangen haben, die Bibel besser kennenzulernen.
Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich möchte dir gerne zeigen, warum wir das machen. Und dazu lesen wir mal zuerst gleich einen Bibeltext. Ich würde dich bitten, dass du den vorliest, und zwar Offenbarung 22, hier den Vers 17.
Okay. Und der Geist und die Braut sagen fortwährend, komm. Und jeder, der es hört, sage, komm. Und jeder, den dürstet, komme. Jeder, der wünscht, nehme Wasser des Lebens kostenfrei. Verstehe ich gar nicht. Was bedeutet das?
Hier wird eine Einladung an jeden einzelnen Menschen ausgesprochen. Und diese uneingeschränkte Einladung, die besagt, dass jeder, der die Wahrheiten aus der Bibel kennenlernen möchte, kommen und daraus Nutzen ziehen soll. Und aus der biblischen Wahrheit kann man erst dann richtig Nutzen ziehen, wenn man sie gut kennengelernt hat. Hier wird diese Wahrheit, diese Botschaft mit dem Wasser des Lebens verglichen, die nicht zu teuer ist, sogar für jeden kostenfrei zugänglich. Und deshalb gehen wir zu den Menschen und führen weltweit mit denjenigen, die es möchten, kostenlose Bibelkurse durch.
Ich verstehe, okay, also deshalb geht ihr missionieren.
Ja, das stimmt. Aber wichtig ist auch, von wem hier diese Einladung ausgesprochen wird in diesem Text. Nämlich von dem Geist und der Braut. Das ist folgendermaßen zu verstehen. Da die Botschaft, die gepredigt werden soll, aus der Heiligen Schrift der Bibel stammt und die Bibel durch den direkten Einfluss des Heiligen Geistes geschrieben wurde, lädt uns eigentlich der Heilige Geist ein, zu kommen und zu verstehen. Und derselbe Geist hat auch der Brautklasse Herz und Sinn geöffnet, die Bibel zu verstehen und anderen zu erklären.
Also das mit der Braut verstehe ich jetzt noch nicht. Was ist das?
Ja, das erklärt der Apostel Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, auch, und zwar ein paar Kapitel weiter vorne. Hier im Kapitel 14, Vers 1. Da heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben trugen. Hier wird die Braut also beziffert. Und mit dem Lamm oder mit dem Opferlamm ist Jesus Christus gemeint, der ja sein Leben für uns Menschen hingegeben hat.
Ja, das ist logisch, so habe ich das auch gelernt.
Ja. Bei der Braut handelt es sich um diese 144.000 Personen. Diese werden zusammen mit Jesus Christus eine himmlische Regierung bilden. Und diese Regierung wird über die Erde herrschen und für alle Menschen für Gerechtigkeit sorgen. Und um diese Regierung beten wir auch im Vaterunser, und zwar mit den Worten, dein Reich oder dein Königreich komme.
Das ist ja interessant. Man sagt das immer so, aber man denkt gar nicht über die Bedeutung nach.
Ja, das stimmt. Bevor Jesus in den Himmel zurückkehrte, hat er noch einen sehr, sehr wichtigen Auftrag an seine Nachfolger gegeben. In Matthäus 24, Vers 14 wird gezeigt, dass die gute Botschaft weltweit gepredigt werden soll. Und für 144.000 Personen ist das nicht zu schaffen, zumal die meisten von ihnen bereits verstorben sind, wie zum Beispiel die Apostel Jesu, die ja an seiner Seite mit diesem Predigtwerk begonnen haben. Und da eine Regierung auch immer Untertanen benötigt, wird dieser Predigtauftrag bis heute durchgeführt, um so viele Untertanen wie möglich einzusammeln. Und da sich jeder Zeuge Jehovas eben auch daran beteiligt, sagt er, zusammen mit der Braut und dem Geist, komm.
Also dass das alles in der Bibel steht, das wusste ich nicht.
Ja, die Bibel gibt auf jede wichtige Lebensfrage eine Antwort. Und damit du noch mehr Zusammenhänge gut verstehen kannst, möchte ich dich gerne zu unserem öffentlichen biblischen Vortrag einladen, nächste Woche am Sonntag. Und zwar ist da das Thema die Rolle der Religion im Weltgeschehen.
Das ist lieb, danke. Ich überleg's mir.
Und bis dahin möchte ich dir noch diese Zeitschrift dalassen mit dem Thema Jehovas Zeugen, wer sind sie? Da werden auch viele Glaubenslehren kurz erklärt.
Ja, schaue ich rein, danke.
Fein gemacht. Dankeschön. Du hattest die Lerneinheit 31, anderen Respekt erweisen. Und auf der Seite 190 wird unter anderem gesagt, Respekt zu erweisen ist ein christliches Erfordernis. Es schafft eine Atmosphäre, in der andere eher bereit sind, das anzunehmen, was ihnen aus der Bibel gezeigt wird. So, und nun wart ihr ziemlich gleich alt von der Art, also musste man nicht jetzt einem Älteren besondere Ehre erweisen, aber du hast das gemacht, was hier auf Seite 191 auch steht, gestehe anderen das Recht auf ihre eigene Meinung zu, hast du gemacht, habe Verständnis für die Zuhörer. Und diese beiden Gesichtspunkte konnte man, denke ich, bei deiner Darbietung sehr gut beobachten. Und du hast sowieso auf eine, ich finde, so angenehme, milde Art und Weise gesprochen. Insofern hast du wirklich deinem Gegenüber Respekt gezollt. Das hast du gut gemacht. Danke. Die dritte Aufgabe hat Bruder Mike Ederle aus Heilbronn-Böckingen. Und zwar das Thema lautet, sind Jehovas Zeugen der Meinung, dass sie den allein wahren Glauben haben? Bitte, Bruder Ederle.
Wenn wir im Predigtdienst mit dieser Frage konfrontiert werden, wäre es sicher gut, taktvoll zu antworten, sozusagen nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Und da wir nicht unsere eigene Meinung kundtun wollen, ist es angebracht, die Bibel als Autorität sprechen zu lassen. Jesus Christus übernimmt in diesem Fall sogar die Argumentation für uns, da er sich in seiner bekannten Bergpredigt ausgiebig mit der Frage nach der wahren Religion beschäftigt. Ich darf dich ermuntern, deine Bibel einmal mit mir in Matthäus Kapitel 7 aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 7. Wie argumentiert Jesus hier? Nun, er gebraucht ein Bild von zwei verschiedenen Wegen. Du kannst deine Bibel gern hier aufgeschlagen lassen. Matthäus 7 und wir lesen ab dem Vers 13. Geht ein durch das enge Tor, denn breit und geräumig ist der Weg, der in die Vernichtung führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Doch eng ist das Tor und eingeengt der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Jesus vergleicht hier die Religionen mit zwei verschiedenen Wegen. Es gibt einen breiten Weg, auf dem viele Menschen unterwegs sind, jedoch am Ende führt er in die Vernichtung. Das bedeutet also, dass die meisten Religionen für Gott nicht annehmbar sind. Jesus erwähnte aber auch noch einen zweiten Weg. Er beschreibt ihn als eingeengt, schmal. Vielleicht warst du schon einmal bei deinem Sonntagsspaziergang auf so einem schmalen Pfad durch den Wald unterwegs. Da liegen manchmal größere Steine auf dem Weg oder die Wurzeln der Bäume stehen aus dem Boden heraus. Er ist recht kurvig und gelegentlich steht dir auch noch ein Ast vor der Nase. Auf jeden Fall ist es nicht so einfach, diesen Weg zu gehen. Doch du nimmst diese Mühen gerne auf dich, denn deine Anstrengungen werden am Ende belohnt. zum Beispiel durch eine besonders schöne Aussicht. Jesus erwähnte bei seiner Beschreibung dieses schmalen Weges noch ein weiteres Detail. Vielleicht ist es dir aufgefallen, wir lasen es am Ende vom Vers 14. Und wenige sind es, die ihn finden. Warum finden nur wenige Menschen diesen schmalen Weg? Nun, es mag sein, dass die meisten Menschen sich sozusagen von der breiten Masse treiben lassen. Es wäre ja mit Anstrengung verbunden, gegen den Strom zu rudern. Man müsste aufmerksam sein, um den schmalen Weg zu finden. Jesus nimmt hier also ganz klar Stellung. Es gibt nur einen Weg, eine Religion, die uns in ein besonderes Verhältnis zu Gott führt und somit Leben bedeutet. Ein paar Verse weiter nimmt Jesus noch einmal darauf Bezug. Wir lesen den Vers 21, den ersten Teil. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel eingehen. Laut dieser Aussage Jesus genügt es also auch nicht, sich lediglich als Christ zu bezeichnen. Jesus sagte ja mit anderen Worten, nicht jeder, der mich als Herrn annimmt, würde das Königreich erben. Aber der Vers geht noch weiter. Wir lesen den zweiten Teil von Vers 21. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Jesus nennt hier eine ganz wichtige Bedingung. Den Willen seines Vaters müssten wir tun, um für Gott annehmbar zu sein. Um diesen Willen tun zu können, muss man ihn natürlich erst einmal kennenlernen. Und wie kann man den Willen Gottes kennenlernen? Nur durch ein intensives Studium der Bibel, des heiligen Wortes Gottes. Wir konnten also diesen wenigen Versen entnehmen, dass es tatsächlich nur einen Weg gibt, eine Religion, die uns zu Gott führt. Da wir Zeugen Jehovas all unsere Glaubensansichten, unsere Sittenmaßstäbe, ja unser organisatorisches Vorgehen aus der Bibel ableiten, sind wir davon überzeugt, die wahre Religion zu haben. Jetzt mag es sein, dass manche uns deshalb als egoistisch oder eingebildet bezeichnen. Ja, machen wir denn aus diesem schmalen Weg ein Geheimnis, das wir nur mit wenigen auserwählten Menschen teilen? Nein, ganz im Gegenteil. Darum gehen wir ja von Haus zu Haus, um den Menschen diese Wahrheit bekannt zu machen. Es ist zum einen ein deutlicher Ausdruck unserer Nächstenliebe, zum anderen ein ausdrücklicher Auftrag von Jesus Christus, diese Wahrheit allen Menschen zu predigen. Wir laden jeden herzlich ein, uns auf diesem schmalen Weg zu begleiten, dem einzigen Weg, an dessen Ende uns ewiges Leben als Belohnung in Aussicht steht. Mit voller Überzeugung können wir sagen, ja, wir haben die Wahrheit.
Vier Minuten 53, gut. Das nur am Rande. Also man hat dir angemerkt, du warst von dem Stoff innerlich überzeugt. Das ist auch gut so. Und du hattest heute Wortwahl. Interessanterweise ist das eine Lerneinheit, die in unserem Buch 6 Seiten umfasst. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und du hast das gemacht, was hier steht. Du hast also Wörter gewählt, die alle verstehen konnten. Du hast dich auch darum bemüht, dass du kurze, einfache Sätze gebracht hast, keine komplizierten Bandwurmsätze. Und hier wird also im Buch auch darauf hingewiesen, dass eine Redeweise sein sollte, die den Grammatikregeln entspricht. Nun sind wir ja hier in einem Gebiet, wo man auch ein bisschen Mundart spricht, und aber man kann gerne Mundart sprechen, schönes Schwäbisch, nicht, oder eine andere Sprache. Aber auf der Bühne ist es schon schön, wenn man dann, so wie du es gemacht hast, den Grammatikregeln entsprechend spricht. Nicht so, wie es im Fernsehen in der Werbung heißt, hier werden sie geholfen. Nicht? Das ist dann also nicht unbedingt so, wie wir das sprechen wollen. Also ich habe mich sehr gefreut, denn deine Aufgabe war rundum gut und die Wortwahl war auch hervorragend. Dankeschön. Alle waren pünktlich. Insofern sind wir auch pünktlich zum Ende gekommen. Ermunterung für alle, die noch nicht eingeschrieben sind, macht das. Theokratische Predigtschule lohnt sich. Jetzt kommt der Vorsitzende.